Und ich habe ihn Ihnen schon angekündigt für das Montagsgespräch, Andreas Kubica, und er ist jetzt bei mir. Hallo.
Ja, hallo.
Was lange währt, wird endlich gut. Wir hatten dich schon mehrfach im Gespräch, denn du hast dich mit der Techno-Szene in Erfurt beschäftigt in den 90er Jahren und frühen Nullerjahren. Und nun ist es endlich fertig, kann man sagen, der virtuelle Stadtrundgang Alle tanzen zum selben Beat über die Techno-Kultur in Erfurt 1990 bis 2005. Erstmal die ganz profane Frage zum Einstieg. Ist jetzt erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, weil das ja so ein komplexes Projekt war, dass es jetzt nun losgegangen ist?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit gewesen, was ich komplett unterschätzt hatte, weil das natürlich in Sphären dann verästelt ist, die ich komplett nicht auf dem Schirm hatte, was so an Material überhaupt zu kriegen war und was wie lange gedauert hat, wo ich geschätzt hatte, ach, das ganz schnell einen anrufen, dann hat man das, aber es war teilweise wochenlang in der Schwebe, ob bestimmte Interviews überhaupt klappen oder ob ich an bestimmtes Material komme. Insofern, ja, es fällt mir ein Stein vom Herzen.
Wir werden ja gleich Auszüge aus den Gesprächen hören. Wir werden natürlich jetzt nicht den Guide vorwegnehmen. Wir werden natürlich euch auch sagen, wie ihr an den Guide rankommt, wie ihr da laufen könnt durch Erfurt. Aber vielleicht erstmal auch immer ganz gefragt, das Basalste am Anfang. Du hast gesagt, Interviews geführt mit Menschen. Was waren das für Menschen? Das waren Stammgäste, das waren DJs. Also wen hast du alles gefragt?
Genau, ich habe überlegt, wen gab es denn damals in der Techno-Szene, die irgendwie eine Rolle gespielt hatten, also die irgendwas gemacht haben, die irgendwas gut kannten. Und dann habe ich mich an meine eigene Zeit erinnert, da kannte ich noch einige Leute persönlich, da war der Kontakt sozusagen am einfachsten herzustellen. Dann habe ich verschiedene Leute wieder getroffen, die darauf angesprochen, und dann haben sich sozusagen weitere Verbindungen ergeben und bis hin zu Mirko Sauer, die hier damals den Plattenladen, die Loge und den Dixon Record Store oder Music Store hatten, dass ich immer weiter sozusagen nach Leuten Ausschau gehalten habe und geguckt habe, wer ist am aussagekräftigsten und wen muss man unbedingt dabei haben.
Wenn
und
ich kann mir vorstellen, es war ein bisschen auch das Schneeballprinzip, wenn du einen hattest, der konnte ja schon wieder einen Tipp geben für die nächste Person, die du vielleicht fragen könntest.
Genau, aber das gab auch Sackgassen, also es hat nicht unbedingt alles dazu geführt, dass ich am Ende auch ein Interview machen konnte, und insofern bin ich erstmal extrem froh, dass ich die Leute, mit denen ich jetzt am Ende gesprochen habe, auch interviewen durfte, weil ohne die wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen. Ich meine, ich habe natürlich diese zweite Ebene von Presseartikeln, aber wenn es die Leute noch gibt und man da ein Interview machen kann, ist es natürlich noch besser, als irgendwas zu lesen, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch ausprobiert, wenn wir gleich darüber reden. Jetzt für die, die zuhören, unsere Aufgabe ist heute, Andreas und meine, dass wir euch das so nah und so unterkomplex wie möglich rüberbringen. Also unterkomplex nicht so für in Kindersprache, aber dass ihr versteht, man kann sagen, Überschrift ist eine Zeitreise. Vielleicht ist eine ganz gute Idee, das ist auch das Intro, was man abrufen kann, erstmal die Stimmen von den Leuten zu hören. Was war das eigentlich für eine Zeit 1990 zur Erinnerung? Die Mauer war ganz frisch gefallen. Es gab ganz viele Möglichkeiten. Aus diesem Impuls heraus ist ja übrigens auch Radio Frei entstanden. Spielt auch damit eine Rolle bei der Führung. Aber wir hören jetzt mal in diese verschiedenen Stimmen hinein, wie das damals so war.
Also ich fand schon, dass die Veranstaltungen und die Partys hier schon sehr extrem waren.
Man bekommt es nicht mit, dass auf einmal 6 Stunden um sind und dass dann doch ein bisschen Zeit vergangen sein muss. Aber das war der schönste Ort der Welt für mich und der wichtigste Ort der Welt, diese, keine Ahnung, 7-8 Stunden auf dem Floor am Wochenende.
Dass eine Lücke sich zwischen zwei Gesellschaftsformen sozusagen noch ausdehnt und dass sich die Leute zwischen 15 und 35, manchmal auch 45, eine Form von Freiheit nehmen und anders an der Gesellschaft teilnehmen. Zwar wie eine Welle, die meine Heimatstadt sozusagen ergreift.
Wenn man da reinkam, gab es so einen Raum und da war eine Feuerschale. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und da wurde um die Feuerschale drumherum getanzt und naja, Oberkörper frei und gib ihn.
Es ist schwer in Worte zu fassen, aber ich würde einfach sagen, es war wirklich spirituell.
Dann ist man auch regelmäßig vor die Wände gelaufen, weil man einfach nichts gesehen hat, außer dieses Struppo-Körper, die an einem vorbei huschten, und dieser Nebel.
Also da, wenn ich das so höre, Andreas ist nach wie vor hier im Studio, wir reden über den virtuellen Stadtrundgang, den es gibt, über die Technokultur der 90er, Nuller Jahre hier in Erfurt. Wenn ich das so höre, denke ich so, wir sind beide, wir können ja sagen, Ende der 70er geboren, so 2-3 Jahre zu jung vielleicht, um zumindest die frühen 90er mitzuerlebt haben. Wir hören ja Stimmen, da höre ich ja richtig raus, das muss ja pure Freiheit gewesen sein damals.
Ja, genau, das war nämlich auch für mich die Herausforderung, weil ich ja selber Jahrgang 79 bin. Das heißt, zur Wende, als die Mauer gefallen ist, war ich so 10, 11, 12 in dieser ersten Phase. Und da ging es eigentlich schon los. Also da haben sich die ersten Leute hier schon Platten geholt und waren feiern. Und ich war sozusagen Grundschüler und habe das sozusagen nicht miterlebt. Ich habe die späten 90er dann miterlebt. und kenne dieser Leute sozusagen aus Erzählungen, ne? Also die DJ-Legenden, die dann später bei den großen Partys aufgelegt haben, die haben natürlich früher auch ganz klein angefangen und haben das hier erstmal etabliert. Das habe ich auch nicht miterlebt. Insofern war das spannend für mich, diese Geschichten mir erzählen zu lassen, weil ich die nicht aus erster Hand kannte.
Das können wir ja sagen. Für dich und auch für mich war das auch so, weil wir uns ja, wie gesagt, mehrfach schon unterhalten. Das ist dann schon eine Zeitreise und viele Geschichten, die man auch dann, die du auch zum ersten Mal gehört hast. Wir können ja mal anhand des Rundgangs, wir werden immer wieder aus der Töne hören, mal so auch den Leuten sagen, also am Ende werden wir mal sagen, wie ihr da rankommt. Aber dass man nochmal erklärt, die Idee ist ja, durch Erfurt einen Stadtrundgang zu machen, beziehungsweise eine Stadtrundfahrt, ja, weil es doch 15 Kilometer sind zu den Orten, die eben damals eine entscheidende Rolle gespielt haben, weil da Plattenläden waren, weil da kurzzeitig Clubs waren und so weiter. Und man kann dann mit einer speziellen App sich vor Ort auch nochmal Töne anhören von den Leuten, die über diese Orte was erzählen. Insgesamt, das musst du mal erklären, wie das ist. Geht das 6 Stunden? Das ist aber nicht nur das Audiomaterial, sondern eben, wie du gesagt hast, dass man auch Zeitungsartikel sich durchlesen kann, wenn man sich das alles erschließen will, was du da jetzt präsentierst.
Genau, also es ist im Grunde wie eine kleine Ausstellung und man kann alles lesen und jeden Ton anhören und sich alles 1000 Mal angucken und Flyer ganz genau vergrößern und auf die Details achten und so weiter. Dann dauert das relativ lange. Dann ist man da 6 Stunden unterwegs. Man kann es aber auch eher überfliegen und eher sagen, mir sind jetzt die Orte am wichtigsten oder ich kenne jetzt die und die Leute, die da irgendwie vorkommen und höre ich mir nur die an. Dann wird es entsprechend kürzer. Aber es ist, wenn man tatsächlich dahin geht, schon mal 1,5 Stunden Weg, ne? Weil das 15 Kilometer sind, am besten mit dem Fahrrad, also zu laufen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Ja, das merkt man auch, dass die Orte eben teilweise wirklich am Rand der Stadt gelegen haben und deswegen ist der weitläufig, also Fahrrad ist schon mal der erste Tipp und man muss es auch nicht in einer Runde unbedingt machen,
nee.
Man kann das ja für sich ganz persönlich zusammenstellen.
Das können wir am Ende nochmal genau erklären, wie das mit der App funktioniert. Man kann sich diesen Rundgang runterladen und dann hat man den in dieser App drin und der ist im Zwischenspeicher und man muss auch nicht das an einem Tag vervollständigen, das kann man einfach liegen lassen und wenn man will, weitermachen. Also es läuft nicht ab, solange man die App nicht schließt.
Probeweise bist du es ja schon abgefahren. Wie bist du da die Strecke gefahren? Das wird man auch sehen auf der App. Da ist es ja eingezeichnet. Es sind, glaube ich, 11 Stationen, wenn ich etwa
11 Stationen oder 12. Weiß 12 gar nicht mehr, ja.
Und ich vermute mal, du hast bei der ehemaligen Loge angefangen beim
Anna. Genau, also der Anfang ist die Loge. Das war sozusagen der erste Plattenladen in dem Sinne. Und es endet beim Zentrum. Also die beiden Orte sind ja gar nicht
das
so weit weg.
Das ist die Rundfahrt, ja. Also beim Zentrum, was ja auch am Anger war. Und die Loge im Grunde schräg gegenüber vom heutigen Kinoclub, kann man
genau sagen.
Also der Seiteneingang war die Keilhauer Gasse. So eine Gasse, die keine Sau kennt, aber genau.
Also es ist beides mal am Anger und das ist das Interessante. Man kommt sozusagen vom Anger, dann macht man eine Riesenrunde durch die Stadt und noch eine Schleife und kommt wieder zum Anger zurück. Da schließt sich dann der Kreis 15 Jahre später. Oder was heißt 15? Die Loge war so 93, 94. Also
ja.
11 Jahre, 12 Jahre später.
Ja, da sind wir auch dabei, warum du auch die Nullerjahre, hast du im frühen Gespräch auch schon mal gesagt, mit dazugenommen hast, weil die einfach noch mit dazugehören, weil eben da auch nochmal vieles Ende der 90er entstanden ist, was dann sehr lange eine Rolle gespielt hat. Und wenn wir wissen, das Zentrum, was er erst 1999 dann aufgemacht hat, das spielt ja fast noch bis in die Gegenwart hinein. Das hast du ja nicht mehr untersucht, die 10er Jahre, aber das ist ja ganz interessant. Nochmal eine Frage zum Weg. Die erste Station ist fast auch die älteste, aber es gibt ja auch so Stationen, und das war dir, glaube ich, wichtig, dass man wirklich versucht, chronologisch den Weg entlang zu fahren, nicht unbedingt den kürzesten Weg immer. Ich hoffe, ich habe das gut zum Ausdruck gebracht.
Ja, das war sozusagen das Ziel, dass man die Geschichte, die sich da ja entspinnt, sozusagen dieser Zeitraum, dass man da nicht so viele Sprünge machen muss, wenn man halt diese Strecke abfährt, ne? Und die einzelnen Sachen, die es ja oft nacheinander und teilweise parallel auch gab, dass man da entlangkommt, dass man ungefähr so einen Zeitstrahl hat von der ersten bis zur letzten Station. Das lässt sich nicht immer durchhalten, aber es ist, glaube ich, relativ nah dran. Also man kommt von der Loge, dann zum Puck, das war so ein kleiner Jugendclub hier in der Schlüterstraße. Dann kommt man zum IOZ, zum Kühlhaus, Eurocenter. Dann geht es hier in die Johannesstraße, die Plattenläden, Pure Record Store, Dixon Music Store und so weiter. Juju, Kantine, Ackerhof, Zentrum, glaube ich, habe jetzt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber so, ne?
Dass man aber das waren schon mit die wichtigsten Stationen und das können wir auch mal sagen, also einige Ältere werden wissen, okay, Puck und so weiter, wir können auch nochmal sagen, die Orte, bevor wir gleich mal einen ersten weiteren Ton hören, waren immer irgendwie so Orte, die eben durch den Zusammenbruch der DDR plötzlich nicht mehr genutzt wurden. Da wurden ja viele Betriebe, volkseigene Betriebe geschlossen, also Kantine, wir hören schon raus, das war eine Kantine eines Betriebs, des VIB-Bekleidungswerks, also standen wohl Nähmaschinen rum, das war in der Schlachtluftstraße. Und dann haben wir natürlich auch zum Beispiel Kühlhaus vom VIB Feinkost in der Stotternheimer Straße, also alles Orte, die plötzlich leer waren, ja, und wo man dann Schlüssel gefunden hat, die man eben aufgeschlossen hat und los ging's. Und Loge war, um mal den ersten Anfangspunkt zu nehmen, war auch so ein Zufallsprodukt. Man muss dazu sagen, in den frühen 90ern, wer überhaupt CDs, Schallplatten, was auch immer, unabhängig davon, ob man Techno-Fan war oder nicht, haben wollte, es gab nicht so viele Musikläden, das muss man dazu sagen. Es gab noch nicht die großen Anbieter, sondern man war froh über jeden Plattenladen. Und jemand wie Mirko Sauer hat eigentlich seinen Einstieg, wenn ich es recht verstanden habe, eigentlich als Käufer gefunden und wurde dann eigentlich immer mehr so reingedrängt. Und da können wir auch mal so einen ersten Ton hören.
Wir sind immer hingegangen zu ihm und haben unsere Platten bei ihm bestellt und er hat sie uns bestellt und das war ihm dann irgendwann mal zu umständlich und haben wir gesagt, komm, wir kaufen die uns selber ein, kaufen wir gleich 5, 4 verkaufen wir und eine behalten wir dann selbst für uns. Und dann sind wir in den hinteren Bereich von der Loge gezogen und haben da hinten die Schallplatten verkauft, wo dann auch viele DJs oder angehende DJs dann auch thüringweit gekommen sind, um sich dann da die Schallplatten zu kaufen. Haben wir so 2 sowas hingestellt, es war eigentlich wie ein öffentlicher Jugendclub, ne? Wir haben auch extra einen Vorhang gemacht, damit die Leute, die sich eine Klassik-CD vorne kaufen, nicht unbedingt die Außerirdischen von hinten so betrachten müssen. Da haben wir natürlich alles unentgeltlich gemacht. Ne? Wir wollten einfach nur unsere Mucke hören, unsere Mucke kaufen, ohne irgendwie in Großstädte zu fahren. So ist dann dieser Plattenladen Loge entstanden.
Also das habe ich übrigens auch gelernt. Ich habe jetzt all die Töne und Gespräche gehört von dem Audioguide, den du erstellt hast. Ganz viel ist eben auch durch Zufall entstanden. Also wir hören jetzt gerade raus, Mirko Sauer hat bei ihm, Laszlo übrigens von der Loge, eben da Kontakt gehabt, war ich erst so Käufer und dann aber irgendwann hatten sie da ihre eigene Ecke und dann hat man da auch Partys gemacht und das haben wir auch gelernt, also du ja auch durch all die Gespräche, das wurde eben auch anfangs geduldet und wer den Rundgang langläuft, wird denken, wenn man da heute an dem Standort ist, wie war es überhaupt möglich, dass da junge Menschen, die kein Geld hatten, sich das leisten konnten? Ja, die Mieten waren noch nicht so hoch, es war vieles nicht geklärt und man ist einfach reingegangen.
Ja, ganz viel von diesen anfänglichen Partys so der ersten Zeit in den 90ern lag einfach oder hat damit zu tun gehabt, dass das einfach möglich war und keiner irgendwie groß sich dafür interessiert hat, also zumindest von den Behörden. Ich meine, klar, es wurde dann später sozusagen ein bisschen verschärfter, aber in den ersten Jahren hat sich die Polizei nicht groß dafür interessiert. Die hatten alle andere Probleme, die Häuser standen leer. Und die jungen Leute haben einfach gemacht, was sie wollten.
Also das ist so eben dieses Prinzip Freiheit, was wir schon erwähnt hatten, auch was im Intro bei den verschiedenen Stimmen vorgekommen ist. Was ich toll finde bei deinem Audioguide, und das auch mal, das kann man ja immer nur so jetzt hier nur sagen, dass diese Möglichkeiten, Ausschnitte aus Texten nachzulesen. Du hattest ganz wichtige Quelle, war das Taktmagazin, ein Veranstaltungsmagazin, was Mitte der 90er losgegangen ist, und ein Magazin für Techno-Fans, T-Mac genannt, was es gar nicht lange gab, nur 94, 95 rum. Aber ganz entscheidend war für dich, um so ein bisschen einzutauchen in die Szene auch.
Das war eigentlich so der erste große Knackpunkt in der Recherche, wo ich völlig überrascht war, dass ich an dieses Ding rankomme. Also ich habe gedacht, das findet man vielleicht noch in einzelnen Ausschnitten oder Fotos oder irgendwas. Also ich habe aber nicht damit gerechnet, dass ich im Grunde den ganzen Bestand in die Finger kriegen kann und dort einfach systematisch nach Erfurt-Bezügen gucken kann, weil das war nicht nur für Erfurt, da ging es auch um, weiß ich nicht, noch andere Städte.
Ja, Kassel war zum Beispiel mit erwähnt, das fand ich immer interessant, dass das gar nicht so Erfurt-zentriert war, wie du sagst, sondern eben auch, ja, dass zum Beispiel bei Veranstaltungshinweisen wahrscheinlich Techno-Fans auch bereit waren, mal schnell nach Kassel zu fahren, dass das gar nicht nur für Erfurt so gedacht war.
Es gab erstens Verbindungen sozusagen, also von dieser frühen Szene von der Loge, auch in andere Städte, Frankfurt, Kassel, Berlin. Und wahrscheinlich hat das aber auch mit dem Verlag und mit den Vertriebswegen zu tun gehabt, dass man das quasi gleich für eine größere Region konzipiert hat. Aber es war schon relativ viel Erfurter Szene da drin und ich hatte eben die Gelegenheit, diesen ganzen Bestand, weiß nicht, ob es jetzt ganz vollständig war, aber relativ viel, also weiß ich nicht, bestimmt 20, 30 Ausgaben in die Finger zu kriegen und dann abzufotografieren teilweise, was mich interessiert hat. Und das war Gold wert, weil da ist erstens sozusagen eine gute Quelle für Daten, also von wann bis wann hat irgendwas existiert oder was gab es wo. Und teilweise haben Leute eben auch in redaktionellen Artikeln über ihre Erfahrungen gesprochen, ne? Wie sie bestimmte Orte und Clubs und Zeiten erlebt haben. Und das war auch total interessant, weil das ist das Problem nämlich bei Interviews, die man heutzutage führt, 20, 30, 40 Jahre später, dass sich manche Leute an die Daten auch nicht mehr korrekt erinnern oder irgendwie eine Chronologie durcheinander bringen. Und dafür sind solche Zeitschriften, also gerade T-Mac und dann später die Takt, einfach Gold wert, weil da steht dann eben drin, ne? Den Club gab es dann und dann. Und irgendwann, also in der Takt gab es zum Beispiel immer so eine Übersicht über die Clubadressen, Ausgehadressen. Also einfach nur wie im Telefonbuch so eine Seite, wo die ganzen Clubs und Läden mit ihren Adressen drin standen. Und da konnte man einfach gucken, ab wann gibt es irgendwas nicht mehr.
Das kann ich mir vorstellen, weil du hast manchmal ganz interessant, zum Beispiel Eurostand, da kommen wir mal auf einen weiteren Standort, da steht dann da etwa seit 1993, was wahrscheinlich gar nicht genau auszumachen ist, ob das jetzt noch Ende 92 aufgemacht wurde oder 93, und das gab es ja, das weiß man dann bis 2009 unter verschiedenen Namen, also fast 20 Jahre lang, aber das sind dann solche Beispiele. Ne?
Das sind solche Beispiele, also Eurostand, der ist so ein spannender Fall, das muss irgendwann Anfang der 90er aufgemacht haben. Da gab es aber die Takt noch nicht und die T-Mac ist auch erst 94, 95 gestartet. Das heißt, die Zeit, als das aufgemacht hat, ist quasi gefallen in eine Zeit, wo es keine Presseberichterstattung darüber gab. Also man hätte vielleicht in der TA was dazu finden können, aber da ist die Recherche extrem schwierig. Weil man
die sich auch nicht so für die Veranstaltung vielleicht interessiert haben.
Erstens das und zweitens, weil man im Stadtarchiv sozusagen nur über so eine verschlagwortete PDF-Tabelle an die Themen rankommt und das nicht nach, also man kann keine Stichwortsuche machen, man kann nicht irgendwie eingeben, ja, da Eurocenter und dann kriegt man irgendwelche Artikel, sondern man müsste im Grunde die ganzen Mikrofilme aus den Jahren durchscannen, also sich angucken einzeln, ob da irgendwas mit Eurocenter steht. Es sei denn, man weiß ein konkretes Datum, wo garantiert der Artikel erschienen ist. Dann geht das, dann ist man relativ schnell, aber ohne das ist es schwierig und also es wird dann berichtet zum Beispiel, dass der Betreiber dann gewechselt hat und das dann Spot hieß, das ist aber alles später.
Das ist alles später. Können wir mal sagen, hier habe ich jetzt gerade, ich werde jetzt mal zwei Sätze vorlesen aus dem T-Mac Magazin von 1995, da hieß es gerade nicht mehr Eurocenter, sondern X, dann war es, hast du schon gesagt, Matt und dann Spot. Und da kann man zum Beispiel nachlesen, sowas wie, das Techno, das war 1995, Zitat, das Techno nicht nur eine kurzzeitige Modeerscheinung ist, entdecken auch die Leute vom Erfurter Eurocenter, heute schlicht und einfach Ex. Und so einigte man sich, dass in Zukunft jeden Samstag ab 1 Uhr heiße Beats im Empire laufen durften. Immer mehr von jungen und älteren Menschen schien diese neue Art von Tanzmusik zu gefallen. Zitat Ende. Also da merkt man auch schon noch ein bisschen, also A, Formulierung auch so ein bisschen flapsiger, aber auch noch ein bisschen so dieses Phänomen Techno. Also Jüngere und Ältere kommen dahin. Da scheint ja irgendwas zu entstehen. Und das kann man ja auch mal sagen. Du hast ja, können wir auch einen weiteren Ton mal hören. Und zwar von Xenia Reich-Hämmerich.
Genau, die Xenia war eine der ersten mit, die in der Loge aktiv war, da sozusagen mit die Partys organisiert hat. Und diese Crew hat auch teilweise Berühmtheiten, also Maruscha und ja, also schon große Namen Anfang der 90er ins Eurocenter eingeladen, in den sogenannten Basement Club, wie das hieß.
Das Eurocenter ist eigentlich eine Großraumdisco in Erfurt gewesen, aber zu einem festen Tag und zu einer festen Uhrzeit war dann der Basement Club, so hieß das dann. Und da wurde dann auch aufgelegt und dann sind dann die, sag ich jetzt mal, die normalen GästInnen sind dann rausgegangen und dann kamen die ganzen Verrückten, die ganz bunten und sind da rein und haben das dann sozusagen für sich in Anspruch genommen, die Tanzfläche. War eine super Location, weil die hatten eine absolut knaller Lasershow, ja, also das war ja auch was total Cooles, eine Lasershow. Und die freuten sich auch, weil die konnten dann die Lasershow auch endlich mal richtig ausfahren, ja, also wenn wir kamen.
So, Xenia Reich-Hämmerich. Und das finde ich ganz bemerkenswert, jetzt schön beschrieben. Das Gebäude vom Eurocenter oder Spot oder Matt, wie auch immer es jeweils hieß, das steht ja immer noch und ist heute ein Lost Place. Und du hast natürlich im Zuge deiner ganzen aufwendigen Recherche, bist du auch zu den Orten gegangen, hast da Fotos gemacht. Und dann hast du, das hast du in einem früheren Gespräch erzählt, dann eine Spaziergängerin entdeckt, die Stammgast war.
Ja, das war witzig. Also ich wollte einfach, also in dem Rundgang ist es so, es gibt Fotos von dem aktuellen Zustand dieser Orte. Also man sieht quasi Hausfassaden mit den Eingängen, man sieht die Gebäude teilweise, dass man eben das nicht unbedingt nur vor Ort erleben kann, sondern eben auch aus dem heimischen Sofa heraus und zumindest einen Eindruck hat, wenn man es jetzt gar nicht kennt, wie das aussah oder wie es heute aussieht, wie es aussehen würde, wenn man da hinginge. Und um das zu fotografieren, bin ich natürlich irgendwie eines Nachmittags letztes Jahr im Sommer da gewesen und habe da probiert, irgendwie eine Perspektive zu finden. Und da kam so eine Frau mit ihrem Sohn, so weiß ich nicht, Teenageralter, mit dem Fahrrad des Weges. Und ich habe die irgendwie angesprochen und dann kamen wir ins Gespräch und sie meinte, sie würde ihrem Sohn jetzt gerade erklären, wie sie früher da einmal feiern gegangen ist. Ne? Es stellt sich raus, die war dann Stammgast im Eurocenter und späteren Mad und Spot, wie es dann hieß.
Und deswegen hören wir jetzt auch sie mal uns an. Also Nicole heißt sie, 14 Jahre war sie jung, als sie, sie wird es ja gleich selber erzählen, als sie da also in diese Szene eintauchte.
Nicole Hartmann, genau.
Ich war 14 und wir haben dann per Elterntaxi uns zusammengerottet, die Freundinnen, und mal ist der Papa gefahren, mal der Papa. So sind wir überhaupt dorthin gekommen. Und das war dann noch die Nachmittagsdisco, da waren wir noch zu jung für abends. Und wir sind dann der Diskothek treu geblieben, sodass wir dann ja mit 16 eben reingeschmuggelt, heimlich, angeblich bei der Freundin geschlafen und in Wirklichkeit in der Disco unterwegs gewesen. Und da war es dann aber schon Matt. Das war dann so in dem Zeitraum 96 bis 99. Es war gefühlt riesengroß. Man hatte eine riesengroße Empfangshalle, es gab 4, 5 Floors, es gab einen Techno-Bereich, das war der größte Bereich. Dann gab es einen Schlagerraum, dann ging es nach unten, da waren dann die Garderoben und die WC-Anlagen. Es gab gefühlt überall Bars, also wo man sich Getränke holen konnte. Es gab den Bus, in der Diskothek war ein Bus drin und in dem Bus war auch eine Bar. Dann gab es noch den Bereich, ich meine Metal, dann gab es noch eine Tanzfläche mit R&B, Soul and Funk, also für jeden was dabei. Also zum einen fing die Disco an mit einer Lasershow und einer entsprechenden Musik, die da unterlegt wurde. Das war sozusagen der Beginn, dass alle wussten, die schon reingelassen wurden, jetzt geht's gleich los und dann wird aufgelegt. Und die haben diverse Veranstaltungen gemacht, da gab es Schaumpartys. Scooter war da und ich bin so von Scooter geblendet, dass ich, da waren noch mehr da. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr von den anderen. Ich weiß einfach nur, ich stand neben Scooter und dann war bei mir Blackout. Jeden Freitag, jeden Samstag war das Pflichtprogramm und wenn ich mal nicht konnte aus irgendeinem Grund, ja, das war Weltuntergang für mich. Wenn man als Stammgast hingeht und da wirklich jedes Wochenende da ist, man kennt wahnsinnig viele, ich will nicht sagen, das waren auch alles nicht meine Freunde, einfach nur, ach hi, hi, immer das Begrüßen und da jemanden getroffen und da geschwatzt. Und prinzipiell war ich hauptsächlich einfach nur zum Tanzen da, zum Tanzen, Tanzen, Tanzen. Das Abschiedslied war dann immer von den Prinzen, Tschüssi, macht's gut, das Licht ging an und ich habe das quasi de facto jedes Mal miterlebt. Also eher gehen, nee, ging nicht.
Ja, das hat sie ganz wunderbar beschrieben. Nicole Hartmann, Stammgast damals im Eurocenter oder Ex, oder wie es auch immer hieß, in der zweiten Hälfte der 90er. Übrigens, eines der Clubs, auch wenn die Betreiber gewechselt haben, eines der Konstanten, was ja schon außergewöhnlich eigentlich ist, das hast du ja auch festgestellt, dass ja bestimmte Clubs dann ab einer gewissen Zeit, ich sag mal so ab 92, 93, 94, hatte man relativ Ruhe. Und dann war es aber so, dass aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich die Eigentumsverhältnisse geklärt waren, man dann raus musste und dann immer nur so kurzzeitig mal Clubs auch aufgemacht haben. Und du hast da mit jemandem gesprochen, auch ein Kollege, unser Haus-DJ von uns, Igor Schäfer, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt, der hat das Pop-Up-Clubs genannt.
Genau, ja, das ist zum Beispiel sowas wie die oder wie das Kühlhaus, das gab es auch nicht lange. Dann gab es die Nachfolgeläden Musak und N4, die alle so hinten Richtung Erfurt Nordost irgendwie sich befinden.
Heute alles so uninteressantes Gewerbegebiet, also so eine Tankstelle da bei,
genau,
N4.
Genau, Dotternheimer Straße, wo das Musak war, das habe ich gar nicht rausgekriegt. Aber das sind alles in diesen Industriegebieten im Erfurter Norden so Hallen gewesen, die irgendwie zur Verfügung standen und sich keiner weiter geschert hat, was damit jetzt passiert. Und die gab es dann aufgrund irgendwelcher Umstände eben nicht lange. Und dann, ne, ist die Stimmung in der Szene sozusagen auch ein bisschen, hat sich ein bisschen eingetrübt. Dann hat natürlich auch die Mafia sozusagen angefangen, da ihr Geschäftsfeld zu wittern und hat da die Partys immer besucht, ne? Schutzgeld und so weiter verlangt.
Das ist auch ganz interessant, auch diesen Aspekt mit reinzukriegen. Wir haben jetzt ja nicht vor, hier 1:1 den Audioguide abzubilden, aber da du es mir gerade so zuschmeißt, weil du hast unter anderem auch Marco Junghans gesprochen, also auch jemand, der nicht nur DJ war, sondern selber Musik gemacht hat, der immer so ein Tüftler war.
Der war gar kein DJ, der war nur Musiker.
Falls er zuhört, ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr interessante Dinge. Du hast ihn, glaube ich, in Dresden jetzt gefunden, ja, und da gesprochen, erzählt. Und da ging es nämlich auch um mafiöse Strukturen in Bezug auf Partygestaltung. Erzählt er was, weil er auch im Ackerhof, ein weiterer Standort, auch mit unterwegs war. Und da hören wir jetzt mal rein. Das muss ich mal gucken.
Man musste sich darum kümmern, dass es Leute gibt, die die Leute sozusagen am Einlass bedienen, dass es Garderoben gibt, dass es Leute gibt, die die Bar machen. Man musste die Getränke einkaufen, man musste das auch alles irgendwie abrechnen und man muss sich auch um das Line-up kümmern. Man muss schauen, dass irgendwie alles sauber über die Bühne geht, dass es keinen Stress gibt, dass es was wie Security gibt. Das war schon aufwendig, aber auch ein gutes Stück riskant, weil man wusste nie genau, wohin die Reise geht. Es gab dann auch in Erfurt schon so Sachen wie, dass ein bisschen so mafiöse Strukturen auftauchten, dass Leute so Schutzgeld am Eingang plötzlich erpressten von den Leuten, die da die Party gemacht haben. Und man hatte immer so ein bisschen Bedenken, dass vielleicht Leute auftauchen könnten, die uns nicht so ganz wohlgesonnen sind und die an das Geld ran wollen, was man da ja einnimmt, oder die auch einfach Stress machen. Aber es hat halt mega Spaß gemacht und es hat sich dann letztlich immer ergänzt.
Soweit Marco Junghans, der eben auch da Musik mitgemacht hat, der natürlich auch das miterlebt hat im Ackerhof in dem Fall. Ackerhofsgasse, das heute unter anderem Seniorenheim. Übrigens auch interessant, wenn man die Zeitungsberichte von damals liest, eine riesige Fläche, die leer stand mit einem riesigen Speicher, stand kurzzeitig zur Debatte, ob da ein Einkaufszentrum entsteht und so. Also das kriegt man alles mit in dem Rundgang. Und auch da hast du Fotos gemacht, weil man zum Teil sind ja auch die Gebäude abgerissen. Da findet man alles nicht mehr eins zu eins wieder.
Ja, der Ackerhof ist eigentlich für mich der spannendste Ort, weil ich das erstens aus eigener Anschauung kenne. Also ich war da öfter und habe den Marco Junghans auch da kennengelernt. Aber es war sowas, was es vorher eben noch nie gab. Das war nicht nur ein Club und das war nicht nur irgendwie Proberäume oder später gab es da auch noch einen Plattenladen, sondern das war so ein richtiges Gelände mitten in Erfurt, also gegenüber von der Polizeiwache. Interessanterweise, also der, wie heißt das, Hauptwache in der Andreasstraße.
Ja.
Da ist so ein Gelände, wo so ein riesiger Kornspeicher aus dem Mittelalter draufsteht. Und da gab es Nebengebäude, so Rosenbauten, wahrscheinlich so Flachbauten. Vorne, was zur Straße hin ist, das Gebäude, das hat irgendwie Fachwerk. Da waren die fetten Partys. Also da gab es Leute, die das zu so einem Club umgebaut haben und in den Nebengebäuden wohnten und arbeiteten die ganzen Kreativen. Also die, das war wie so eine Kommune dort, wo immer mehr Leute dann dahin sind und haben Musik gemacht, teilweise Maler und haben sich irgendwie so als Kommune begriffen und da eben auch viel andere Freizeitaktivitäten so gemacht. Und das ist ein faszinierendes Universum gewesen, gab es auch nur ein paar Jahre.
Also war auch so einer der Clubs, die eben, was wir eben schon rausgearbeitet haben, nur kurzfristig da war, nur ein paar Jahre, weil eben so schön es war, dass vieles kurzzeitig möglich war. Es war klar, es bleibt nicht für die Ewigkeit, weil irgendwann die richtigen Eigentümer kommen. Ich verkürze jetzt ein bisschen, aber es war eben oft so ein ähnliches Muster, dass dann gesagt wurde, nee, jetzt ist es hier alles geklärt und jetzt kommt hier doch noch das Einkaufszentrum hin. Ist nicht hingekommen, ist eine Seniorenresidenz dort, aber auf jeden Fall was ganz anderes, als es ursprünglich war. Und das sind ja so Punkte, die man bei dem Rundgang wunderbar so lernen kann. Ich fasse jetzt auch nochmal zusammen, ne? Also dass manche Dinge nur kurzfristig da waren, dass vieles zufällig war. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen den Aufbau zu beschreiben neben des eigentlichen Rundgangs, das man mit der App Action Bound machen kann. Hast du auch mal ganz schön neben den Orten immer dazwischen nochmal so Themen drin wie Zeitgeist, das war dir glaube ich wichtig, Medienvielfalt, die Szene, Magazine, dass man nochmal so erklärt, wie war das? Weil ich glaube gerade, dass die jüngeren Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören, für die ist es auch besonders interessant, weil das ja zum Teil bis am Anfang noch die Welt vor dem Internet war.
Das ist sozusagen, was mir auch bei der Recherche und dann beim Layouten und Schreiben aufgefallen ist, das kann man nicht unter den Tisch kehren lassen. Ich habe erst gedacht, das kann man mal so nebenbei erwähnen. Ja, da haben wir alle irgendwie mit Kassetten unsere Mucke gehört und haben da aufgenommen vom HR3 irgendwie die Club Night. Aber das ist ja was Zentrales gewesen. Also wie damals Medien konsumiert wurden, war völlig anders als heutzutage. Es ist im Grunde von analog zu digital der Wandel vollzogen worden innerhalb tatsächlich genau dieser Zeit. Also 2005 war das Internet etabliert, es war MP3 etabliert, Streaming gab es noch nicht.
Smartphone gab es gerade noch so, also das iPhone gab es noch nicht. Also Smartphone gab es schon, aber das iPhone noch nicht. Also, aber Kommunikation war schon relativ weit 2005,
genau,
also sich besser zu verabreden.
Es gab Handys, so. Was es noch nicht so weit verbreitet gab, war digitale Fotografie. Also es gibt kaum Bilder sozusagen, außer in diesen tatsächlichen Printmagazinen aus der ersten Zeit, weil alle analog fotografiert haben und niemand irgendwie ständig eine Kamera dabei hatte. Das heißt, aus der ersten Zeit gibt es relativ wenige Bilder, außer eben in diesen Printmagazinen. Das hat sich dann sozusagen auch erst geändert und später gibt es dann so Seiten wie szenemark.de, die haben quasi die Thüringer Partykultur einfach in Bild dokumentiert.
Ich entsinne mich, ja, gar nicht. So, das, ne? War damals was Besonderes. Oh, ich bin da auf dem Bild und
das,
und so
das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, als die Digitalfotografie dann so aufkam. Genau, es gab einen Wandel von analog zu digital, auch in sozusagen der Art, wie man Musik konsumiert hat. Also Kassetten waren wichtig, Schallplatten waren wichtig, CDs waren nicht ganz so wichtig, da konnte man so Compilations kaufen, das war auch schön, aber eigentlich ging es ja darum, sich auch auszutauschen mit Musik, ne? Und dann Kassetten quasi zu kopieren.
Das hören wir übrigens auch in verschiedenen Tönen raus, genau das mit diesem, also das Wort Mixtape werdet ihr häufiger hören, ja, also das eben das Wort Tape überhaupt, ja, das meint natürlich die klassische Musikkassette, die, wie du schon sagst, entscheidend war, und mit einem Doppelkassettenrekorder hat man dann überspielt, die Qualität wurde immer schlechter. Also die Älteren, denen muss ich jetzt nicht erzählen, die werden es noch wissen, aber das ist natürlich auch Thema, weil es auch eine letztlich eine Mediengeschichte ist, wenn man
ja,
so möchte.
Ja, 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 und dann es ging ja nicht nur mit Kassetten, sozusagen. Es gab ja dann später auch Minidiscs so als Versuch mal ein paar Jahre. Ne? Ich hatte selber einen Minidisc-Rekorder und hatte gedacht, ach schön, jetzt wird sich sozusagen die gesamte Welt auf Minidisc irgendwie einpegeln und nie mehr wird es was anderes geben, weil das einfach ein total praktisches Format ist. Es war klein, es war wie eine Kassette zu handeln, aber es war digitale Qualität, also astrein. Und schon 3-4 Jahre später hat kein Hahn mehr nach dem Ding gekräht, sondern da waren MP3 dann aktuell
und Napster. Genau, Napster wird auch erwähnt, da war die Tauschbörse, die illegal war, da wurde dann der Saft abgedreht, weil es eben illegal war und so weiter. Aber weil du eben so schön auch gesagt hast, als du es beschrieben hast, die HR3 Clubnacht. Und da gibt es auch einen spannenden Ansprechpartner, kannst du gleich mal sagen, was er eigentlich gemacht hat. Christian Burchert, der eben erzählt, dass wichtig war, dass jemand über die Clubnacht im Radio aufnimmt, aber es musste sich jemand opfern, es war immer am Samstagabend und man konnte ja nicht weggehen, weil man ja am Kassettenrekorder saß. Und er ist auch ein sehr spannender Zeitzeuge. Was hat er gemacht? Wie bist du auf ihn gekommen?
Also der Christian Burchert ist heutzutage beim FET e.V., das nennt sich ausgesprochen oder ausgeschrieben Freunde elektronischer Tanzmusik Thüringen. Die machen im Grunde Techno-Partys auf dem Land und der kommt eigentlich aus Arnstadt und die sind Samstagabend immer nach Erfurt zum Feiern gefahren, eigentlich hauptsächlich ins Juju. Und der konnte eben aus erster Hand seine Erfahrung da mir schildern, wie er da diese Zeit quasi verbracht hat.
Ja, Juju, das kann man auch nochmal sagen. Ursprünglich, anfangs merkt man auch teilweise sehr zentral, Ende 1997 im Keller des der alten Thüringer Allgemeine, des Hochhauses, was jetzt immer noch leer steht oder jetzt gemacht wird, am Juri-Gagarin-Ring aufgemacht und dann schon ein knappes Jahr später umgezogen aufs EGA-Gelände. Und du hast eben schon gesagt, der war eben auch Besucher, Christian Burchert vom Juju, und beschreibt auch ganz gut, warum das für ihn so wichtig war und dieser Club eben so prägend war.
Also zuerst war es einfach zur ersten Anlaufstelle, weil die einfach jedes Wochenende zur Verfügung stand. Und es war von der Musik her sehr hausig, weil vorher war es doch sehr technolastig in Thüringen. Also auch die Lokschuppenparty in Arnstadt und so weiter waren eigentlich fast ausschließlich nur Techno. Und da hatte ich persönlich zum ersten Mal Zugang auch wirklich zu Haus. Das hat mich vorher gar nicht interessiert. Ich wollte persönlich auch gar nicht ins Juju eigentlich immer, aber die Freunde haben gesagt, komm mit, das ist geil, hörst dir doch mal an. Und als ich dort auf der Tanzfläche stand und da lief Hausmucke und das ist schön, das gefällt mir gut, ich habe Spaß dabei. Und dann wollte ich auch jedes Wochenende nichts anderes ausmachen, da hat mich Techno nicht interessiert. Und Juju war halt, was Haus anging, wirklich sehr prägend, würde ich sagen, für Thüringen, weil da liefen schon Platten, die liefen noch nirgendwo anders. Und selbst Weira, was ja wirklich extrem bekannt war für seine Hausveranstaltungen, aber selbst die hat meiner Meinung nach viel einfach aus dem Juju mit übernommen und sich da auch inspirieren lassen einfach vom Setting, vom Aufbau. Von daher denke ich, hat die Juju echt eine große Vorreiterrolle in Thüringen eingenommen, was einmal das Veranstalten an sich betrifft von Hauspartys, aber auch was die Musik und die Musikrichtung betrifft.
Soweit Christian Burchert, der im Stammgasthörer noch raus im Juju war, ursprünglich beheimatet im Keller des alten Gebäudes der Thüringer Allgemeine am Juri-Gagarin-Ring, vorher natürlich das Volk, also für die ganz Älteren. Und dann sind sie dann schon ein knappes Jahr später umgezogen auf das Gelände der EGA. Und wir hören ja raus, das ist ja interessant, der Kopf dahinter war ja Mark J. Clark, nennt er sich als DJ, der das Juju aufgemacht hat, dass das schon, ich sage jetzt mal, das Wort fast internationales Niveau hatte aufgrund der Club, ne? Also zumindest Großstadtniveau.
Das war mir auch nicht so klar, weil ich nämlich im Grunde nur am Ring ein paar Mal war, ne? Als es noch an der Adresse war. Aber ich glaube, so die richtig große Zeit, die kam tatsächlich später an der neuen Adresse auf der EGA und da waren tatsächlich internationale Größen da. Ne? Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was so einzelne Clubs in Erfurt teilweise auch für eine Bedeutung hatten. Und das hat auch Mirko Sauer im Interview erwähnt, dass Erfurt eigentlich gar nicht zu unterschätzen gewesen ist zu dieser Zeit, weil wir hatten große Leute da und die Fans oder Besucher oder Techno-Szene auch aus anderen Städten kamen offensichtlich regelmäßig auch hierher zu Partys.
Also, ne, Da war Erfurt Hotspot, kann man sagen. Und so viel, also wie gesagt, wir werden gleich noch darüber reden, wie man jetzt an diesen an deinen Rundgang, den du mitgestaltet hast, rankommt. Aber eine Sache kann man sich verkneifen, weil auch Radio Frei, also wir selber, eine Rolle spielen. Weil das muss man auch sagen, als wir regelmäßig auf Sendung gegangen sind, ab 1999, die ersten Sendungen gab es ja schon ab 1990, also genau die Zeit, die du auch untersuchst, aber regelmäßig auf Sendung gegangen sind, da gab es eben ganz großen Schwung an damals jungen Menschen mit 20ern, Anfang 30ern, unter anderem eben auch DJ Shepard jetzt, damals DJ Katz, Ingolf Schäfer. Und der hatte, glaube ich, auch ganz viel Wichtiges erzählt, wie wichtig auch Radio als Medium war, als Verbreitungsmedium auch, auch um ganz schlichtweg Veranstaltungshinweise zu geben für die Art von Partys zum Beispiel.
Naja, klar, es gab diese T-Mac nicht mehr, wo quasi die Szene mit sich selber kommunizieren konnte. Die Takt, es war so ein Gemischtwarenladen, da stand alles Mögliche drin, aber man hat sich jetzt nicht unbedingt so als Szenemitglied von der Takt abgeholt und angesprochen gefühlt. Da standen dann auch die Partys und Artikel über bestimmte Themen drin. Und was bietet sich da mehr an als irgendwie spezielle Sendung auf einem neu gegründeten oder neu lizenzierten Radiosender?
Wir hören mal, was Ingolf Schäfer dazu sagt.
Wir haben ja nicht nur gemixt, wir haben auch neue Musik vorgestellt und wir haben auch Party-Tipps gegeben für das Wochenende, was da gestartet ist. Freitagabend ist er ja geradezu prädestiniert für und auch schon als Vorschau für die nächsten Wochenenden. Also wir haben da Feedback gekriegt, dass es auf jeden Fall für die Leute schon wichtig war, zu erfahren, wenn irgendwo Gigs waren. Das ist ja so Ende der 90er schon ein bisschen weniger geworden oder kommerzieller. Und diese kleinen, feinen Partys, die noch vielleicht auch illegal irgendwo stattgefunden haben, die waren dann für uns natürlich Präferenz. Das war halt auch ein bisschen so die Herausforderung, rauszufinden, wo die guten Partys sind. Ich würde mal sagen, seitdem das Radio an den Start gegangen ist, vielleicht die kompletten Nullerjahre, war das Radio schon für die Leute wichtig und auch repräsentativ als Medium.
Das Radio an sich im Allgemeinen, aber auch radiofrei im ganz Besonderen.
Ja, er meint radiofrei.
Ja, er meint radiofrei konkret. Ingolf Schäfer, Kollege von uns, DJ Shepard, früher DJ Cat, der schon in seinen Anfang 20ern, er gehört aber auch zu den Jüngern, jetzt ist er auch in seinen 50ern, aber als das losging, das haben übrigens viele der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gemeinsam, sie sind volljährig geworden mit dem Fall der Mauer und hatten plötzlich diese Möglichkeiten. Also es ist immer eine ähnliche Biografie drüber gelegt.
Genau, Ingolf hat ja auch im Grunde angefangen als Ladenmitinhaber, also erst da am Angerbrunnen Roof Records und dann sind die hier auch in die Johannesstraße gezogen und haben den Pure Record Store aufgemacht, da ist auch ein Label draus hervorgegangen. Also vor der Radiozeit war Ingolf im Grunde schon komplett in dieser Szene drin und als DJ aktiv und konnte dann natürlich sein gesammeltes Musikwissen und auch seinen Musikfundus hier mit einbringen.
Also auch radiofrei, nicht ganz unwichtig, dank Menschen wie Ingolf. Und jetzt muss er natürlich, also wir haben jetzt ja das Gespräch, war jetzt auch ein bisschen verästelt, das ist klar. Ich kann schon mal sagen, was ich toll finde an diesem virtuellen Stadtrundgang oder Stadtrundfahrt, alle tanzen zum selben Beat, ist, dass es doch sehr strukturiert ist. Also ihr werdet auch sehen, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geben dann auch ihre persönlichen Lieblingssongs, also meist natürlich aus der Technokultur, die Top 3, kann man dann auch immer nochmal anhören. Und jetzt musst du uns aber sagen, also für uns Neugierige, wie komme ich jetzt bitte daran?
Also das ist im Grunde in einer App beheimatet, in der man so Stadtrundgänge, Schnitzeljagden anlegen kann. Und die App heißt Actionbound. Die kann man sich ganz einfach runterladen aus diversen App-Stores fürs Telefon. Und da sucht man dann nach dem Namen alle tanzten oder nach dem Rundgang alle tanzten zum selben Beat. Oder man kriegt einen der Flyer in die Hände, wo ein QR-Code drauf ist, der dann auch an die richtige Adresse führt. Oder man klickt bei Radio Frei auf die Seite, wo wir das natürlich auch verlinken und hinterlegen werden.
Selbstverständlich machen wir das. Und da du es gerade mir den Ball so zuschiebst, wir haben es ja eben auch gemerkt im Gespräch, wir haben ja selber die Töne hast du selber aufgenommen, aber ich bin wirklich immer ganz gebannt, wenn ich den Leuten zuhöre. Das schreit danach auch nochmal ein längeres Stück, ein Feature zu machen, was ja auch demnächst bei Radio Frei laufen wird. Wir wollen es uns extra nicht selber festlegen, dass es jetzt in 2 Wochen laufen wird, aber du bist dabei und weil du so viele Töne hast, ne, da kann man wunderbare Collagen machen.
Das war von Anfang an Teil der Idee, wenn man Interviews macht, schreit es ja im Grunde danach auch diese O-Töne in so einer geballten Form sozusagen mal aufeinanderprallen zu lassen. Und da wird sozusagen noch eine O-Ton-Collage, wo auch Musik noch zu hören sein wird, wird sozusagen bei Radio freilaufen und später wird das bei YouTube dann auch zu hören sein. Aus den Interviews jetzt zu diesen einzelnen Stationen und Themen, die die Erfurter Techno-Szene betreffen, das ist dann nicht vollständig, ne? Der Rundgang ist...
Soll ja immer noch Mehrwert haben auch.
Ist vollständiger, aber es ist sozusagen dann eher was Atmosphärisches, ne? Wo man die Stimmen hört, wo man ein bisschen den Sound hört und sich einfach in diese Zeit zurückversetzen kann. Klanglich.
Also ich kann nur sagen, absolute Empfehlung. Ja, das singen alle, das muss ich sagen, weil wir uns schätzen. Aber nee, das ist schon ein sehr gelungener virtueller Stadtrundgang, Stadtrundfahrt. Alle tanzen zum selben Beat über die Techno-Subkultur in Erfurt 1990 bis 2005. Andreas Kubitzer, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Weil du es gerade sagst, virtuell und Stadtrundgang, also man kann das sowohl vor Ort machen, aber es ist so angelegt, dass man das Haus nicht verlassen muss. Es funktioniert trotzdem. Es gibt Google Map Koordinaten. Und man muss sozusagen nicht extra an die einzelnen Orte. Man kann.
Man kann, muss aber nicht.
Genau.